Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich rede abwechselnd mit Julia Schnitzlein in diesem Christmann-Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Und heute spreche ich mit Julia. Hallo Julia.
Hallo Konstantin.
Also ich muss euch Julia Schnitzlein nicht vorstellen. Sie ist auch Host von diesem Podcast und jetzt zu Beginn des neuen Jahres 2026 haben wir uns gedacht, sprechen wir mal zu zweit darüber, was für Erlebnisse wir im letzten Podcast hier hatten und auch was für Erlebnisse Julia in diesem Podcast hatte, denn sie hat genau vor einem Jahr angefangen, auch abwechselnd mit mir Podcast-Folgen zu hosten. Also Julia, wie ist deine Erfahrung nach einem Jahr Reden über den Tod und den Sinn des Lebens?
Gut, also gut, mir ist ja der Tod auch vorher nicht fremd gewesen. Ich bin ja Pfarrerin und beerdige viel. Aber ich muss sagen, es hat wirklich, ja, nicht nur Spaß gemacht, sondern auch Sinn gemacht, sich nochmal so anders mit dem Tod zu beschäftigen. Ja, ich habe auch nochmal so ein bisschen für mich überlegt, was das für eine Reise war. Also mein erster Podcast, der ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung. Also die erste Folge, die war mit der Barbara Pachel-Eberhardt, also einer persönlich vom Tod ganz persönlich stark Betroffenen, die ihre beiden Kinder, kleinen Kinder und ihren Mann beim Autounfall verloren hat. Und ich glaube, das war für mich auch eine der intensivsten Folgen, weil sie mich halt auch als Mutter so, ja, also so bewegt haben, so mitgenommen haben. Ja, ich fand es sehr toll zu sehen, eben, dass man nach sowas Schrecklichen, oder was wir uns als Eltern überhaupt nicht vorstellen können, dass einem das passiert, da kann man sich nicht vorstellen, weiterzumachen, aber irgendwie geht's und das fand ich zum Beispiel tröstlich. Und überhaupt bei allen Gesprächen über den Tod fand ich, dass immer was Tröstliches dabei war und dass je mehr man sich mit dem Tod beschäftigt, er auf jeden Fall auch seinen Schrecken verliert.
Aber du machst länger als ich. Obwohl mir dabei jetzt gerade so ein bisschen Salz in die Suppe einfällt, weil man könnte ja auch sagen, das liegt natürlich daran, weil wir nur mit bestimmten Leuten über den Tod sprechen. Ne? Frau Pachel-Eberhardt hat es geschafft, aus ihrer furchtbaren Geschichte etwas ja für sich jetzt im Nachhinein herauszuholen und trotzdem irgendwie auf das Leben zu gucken und nicht deswegen, weil das schlimmer mit ihr passiert ist, aber so wie sie jetzt heute ist, ist sie irgendwie, soweit ich sie auch in dem Gespräch mit ihr erlebt habe, eine starke Person, die sogar Leuten das was weitergibt, ja, also eigentlich aus dieser Erfahrung jetzt eine Art Lebensweisheit gezogen hat, die sie anderen Menschen weitergeben kann. Aber das liegt ja vielleicht gar nicht so sehr am Thema Tod, sondern es liegt eigentlich auch in ihrer Persönlichkeit, dass sie das kann. Also wir sprechen eigentlich in einer gewissen Weise nur mit so Siegergeschichten.
Ja, das stimmt. Aber das, also wir sprechen ja auch oft mit Menschen, die wieder mit Sterbenden zu tun haben oder eben mit Betroffenen. Und es erzählen doch schon auch viele, dass, ja, dass man durch dieses Dunkel durchgeht und dass, also wenn man es schafft, daran nicht zu zerbrechen, dann ist man immer stärker als davor und oder anders und das hat einen verändert. Und aber klar, du hast schon recht. Es ist natürlich.
Mir fällt da jetzt auch gleich eine Podcast-Geschichte ein, die ich jetzt nochmal hochholen wollte für diese Rückblicksfolge. Und zwar habe ich auch vor jetzt genau einem Jahr, das war kurz vor Weihnachten, wir nehmen jetzt auch kurz vor Weihnachten auf, in Berlin mich mit dem Philosophen Wilhelm Schmid getroffen. Und die Folge kam dann Anfang 2025 auch bei uns online. Und Wilhelm Schmid hat mich auf vielerlei Hinsicht sehr beeindruckt, aber er hat vor allem, haben wir sehr viel über den Tod seiner Frau gesprochen und sehr viel über seinen, ich sage jetzt mal, Trauerprozess gesprochen, obwohl er gar nicht sagen würde, dass es ein Trauerprozess ist. Und deswegen kam ich jetzt drauf, weil seine Geschichte war eigentlich keine so eine, sagen wir mal, Siegergeschichte in dem Sinne, weil er überhaupt nicht darüber hinweg war. Also es hat mich total berührt. Dieses ganze Gespräch, ich habe die ganze Zeit gedacht, dieser in Anführungsstrichen arme Mann, der war überhaupt nicht arm und konnte auch gut darüber reden, aber ich habe wahnsinnig viel Mitgefühl mit ihm gehabt, weil man gemerkt hat, dass dieser Tod seiner Frau, mit der er, ich weiß jetzt leider nicht mehr auswendig wie lange, aber viele Jahrzehnte zusammen war, ist ja auch ein älterer Herr schon, dass dieser Tod ihn immer noch so mitnimmt. Und er aber, und das ist jetzt das Besondere daran, finde ich, eben sich gar nicht dagegen gewehrt hat, dass dieser Tod ihn so mitnimmt, sondern im Gegenteil sich da so hineingegeben hat. Also seine, quasi, ich hatte so ein Gefühl, seine ganze Existenz ist eben jetzt in dieses ein Witwersein hineingegangen und der hat, deswegen sage ich, er spricht nicht vom Trauer passt nicht, weil er sagt immer, das ist auch so ein bisschen der Clou in seinen Büchern, die ja wirklich große Bestseller sind, diese philosophisch lebensweisheitlichen Bücher, dass er immer in Verben spricht und sagt, nein, er ist nicht in Trauer, sondern es geht um das Traurigsein. Und das Traurigsein ist etwas, was nicht endet eigentlich. Also es hat kein Ende. Es ist kein Prozess, der irgendwie abgeschlossen ist. Und das will er auch gar nicht. Er will gar nicht das abschließen, denn das entspricht nicht seinem Verhältnis zu seiner Frau, die jetzt nicht mehr auf dieser Welt ist, sondern er lebt jetzt in diesem Modus des Traurigseins.
Mhm. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange war das bei ihm her, der Verlust?
3 Jahre.
Mhm. Okay.
Also eigentlich schon lang.
Schon lang eben. Und eigentlich, also, aber man kann es sicher auch, also wenn man es in dieser Intensität auch hochhält oder ja, dann verändert sich es vielleicht auch nicht. Aber sonst hat ja Trauer schon auch diese Eigenschaft, dass sie sich verändert und irgendwann halt nicht mehr so der Stachel so sehr schmerzt. Aber die Trauer bleibt oder in Form von einer Lücke, die spürbar bleibt, auf jeden Fall. Ne?
Ja, es ging ihm, ich glaube schon, dass sich es auch bei sich bei ihm verändert hat. Er hat auch gesagt, ich habe ihn dann gefragt, ob er denn noch regelmäßig an seine Frau denkt und wie er noch, also das war klar, er denkt ständig an seine Frau, aber auch wie er sie sich so vorstellt, ob er sie noch vor Augen hat. Und dann sagt er, naja, schon, die Erinnerung verblasst natürlich trotzdem und er sucht nach ihr und es ist so eine Art Nebel, sozusagen das Gefühl an, wenn er an sie denkt, wird diffuser, ja, es ist so ein bisschen, sie löst sich langsam in einen Nebel so ein bisschen auf, hat er gesagt, und das ist aber dann auch okay gewesen, weil er sozusagen diese Persönlichkeit seiner Frau dadurch jetzt nicht verloren gegangen weiß, und er dachte, oder für ihn war es so, dass sie bleibt, sie hat sich eben in einen, das war dann auch die Podcast-Überschrift, die ich gewählt habe, in einen anderen Aggregatzustand verwandelt. Wir bleiben zusammen, egal in welchem Aggregatzustand. Das hat er gesagt. Und das, ja, also das hat mich sehr beeindruckt, weil diese Liebe auch so groß war. Also ich weiß nicht. Das ist eigentlich, vielleicht bin ich da auch sehr romantisch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber stelle ich mir doch irgendwie. Also das macht mich sozusagen das Herz warm, wenn ich mir vorstelle, dass die Liebe so groß ist, dass man 3 Jahre nach dem Tod so liebevoll und traurig, nicht verzweifelt, aber traurig noch über den Partner spricht.
Absolut. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz schön. Wirklich. Ich habe auch, ich habe letzte Woche erst jemanden beerdigt. Die waren 50 Jahre verheiratet, genau. Und der Mann ist sehr plötzlich in der Nacht an einem Schlaganfall gestorben. Und das war auch eine ganz große Liebe. Und die Frau hat ihn noch kurz erwischt, bevor er weg war, und hat noch gerufen, ich liebe dich, das musst du wissen. Das hat mich auch total bewegt. Und die Beerdigungsansprache habe ich dann zu ihrem gemeinsamen Trauspruch gemacht, der damals eben schon war. Und es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 3. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja,
schön. Was heißt, sie hat ihn noch erwischt? Was meinst du damit?
Na, also sie lagen nebeneinander und sie hat mitbekommen, dass was passiert und dass er jetzt diesen Schlaganfall hat. Und er hat kurz da und dann war er weg. Und eben in dieser Zeit hat sie scheinbar noch seine Hand genommen, hat gemeint, ich bin da, ich liebe dich. Und das finde ich ganz schön.
Ja.
So möchte ich es auch.
Da fällt mir jetzt gleich noch die nächste Liebesgeschichte ein. Wir machen nicht nur einen Podcast über den Tod, sondern auch über die Liebe ganz oft, weil man ja dann auch oft über den Tod von geliebten Menschen hinwegkommen muss oder damit leben muss. Haben wir ja eigentlich jetzt gerade eher festgestellt, dass das Bessere hinwegkommen ist. Hört sich so apodiktisch an. Da erinnere ich mich an eine der gar nicht so lange her aufgenommenen Folgen, und zwar an die Folge mit der Schriftstellerin Helga Schubert. Die habe ich besucht in ihrem Haus in Altmeteln. Das liegt in Mecklenburg, wo sie schon viele Jahrzehnte mit ihrem Mann Johannes Helm gewohnt hat. Und ihr Mann Johannes Helm ist nun sondern im Sommer 2025, also vor einem nicht ganz einem halben Jahr gestorben. Und Helga Schubert hat ihn lange gepflegt. Er war dann schon seit, ich glaube, 6 Jahren pflegebedürftig, also auch die Ärzte haben oft zu Helga Schubert gesagt, ja, sie müssen damit rechnen, dass er jeden Moment stirbt. Und dagegen hat sie sich immer gewehrt, hat gesagt, wie soll ich denn mit ihm leben und damit rechnen, dass er jeden Moment stirbt? Das ist ja kein Modus vivendi, das ist doch komisch. Also ich muss doch damit rechnen, dass er lebt, weil ich mit ihm zusammenlebe. Und Das hat sie aber gar nicht so in so einer Abstreitung des Todes gesagt, sondern sie ist sich sehr der Endlichkeit und überhaupt all dieser Dinge bewusst und hat auch mit ihrem Mann auch über den Tod geredet. Ich habe die vor 3 Jahren schon mal besucht, da hat er noch gelebt und saß ich auch mit ihnen im Wintergarten und da hat er auch dann über seine Gedanken über den Tod geäußert. Und aber dieses Mal war er eben jetzt gestorben. Also sozusagen diese jahrzehntelange Liebesgeschichte hat jetzt erstmal ein Ende gefunden. Und da Helga Schubert wollte mal mit mir auch darüber reden und das hat mich auch dann auch wiederum berührt, weil das auch so eine liebevolle und so ein zärtliches Begleiten in den Tod war. Und auch sie ist irgendwie gar nicht daran zerbrochen, überhaupt nicht, sondern sie ist eine sehr, sehr starke Frau. Aber gleichzeitig ist sie dann doch ganz anders damit umgegangen als jetzt Wilhelm Schmied. Fällt mir jetzt ein, weil sie dann gesagt hat, also traurig findet sie das jetzt gar nicht. Natürlich ist sie das, ist es jetzt zu Ende und das macht etwas mit ihr, macht sie nicht fröhlich oder so, aber traurig findet sie es gar nicht, sondern es war dann für sie eigentlich eher eine Erlösung, hat sie gesagt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach ihn so lange gepflegt hat und bei Wilhelm Schmied war es eben so, dass die Frau zwar auch krank war, aber auch im Krankenhaus und viele Prozesse durchlitten hat und auch nicht ganz so alt war. Aber bei Helga Schubert war es eben, hat sie gesagt, naja, es ist jetzt tatsächlich, es ist eine Erlösung.
Klar, und das ist natürlich aber wirklich auch ein ganz anderer Tod oder Sterben als jetzt wieder, wenn ich denke an Barbara Pachel-Eberhardt, wenn dir von einem Schlag auf den anderen deine 4-jährige und 6-jährige Kinder wegsterben. Und das fand ich zum Beispiel bei ihr auch sehr beeindruckend. Sie hat gemeint, dass sie heute wahrscheinlich anders trauern oder anders damit umgehen würde, als sie es damals getan hat. Aber man ist in der Situation, also bist ihr das erste Mal. Und sie ist ja damals in den totalen Aktionismus verfallen. Also sie hat nach der Beerdigung dann sofort Briefe geschrieben an alle Freunde. Sie hat die Beerdigung organisiert und inszeniert. Sie selber war ja Klinik-Clown und sie hat dann ganz viele Clowns zur Beerdigung kommen lassen und es sollte ein großes Fest werden und alle 3 waren in weißen Särgen und so. Und das haben ihre Schwiegereltern ihr dann auch wahnsinnig vorgeworfen und gesagt, du ja inszenierst hier oder machst eine Show aus der Beerdigung unseres Sohnes und unserer Enkel und so. Und das konnte sie damals nicht verstehen. Heute kann sie es dann besser verstehen, weil sie meinte, sie war nicht fähig und zwar wirklich auch lange, jahrelang, dass sie das nicht an sich ranlässt, weil der Schmerz einfach viel zu groß war. Das fand ich auch, ja, hat mich sehr bewegt.
War die Trauer oder sozusagen die inszenierte Trauer eigentlich eine Art von Trauerverdrängung?
Absolut, ja. Ja. Ja, und Liebe zu Liebe und Tod, da hat mich eine Aussage bewegt von einem Podcast, den ich auch erst unlängst hatte, nämlich von Ivono Leeb. Ivono ist Bestatter hier in Wien. Und meinte, wenn er sich was wünschen darf, dann am liebsten mit einem Lebensmenschen zu gehen. Das hat mich irgendwie dann auch im Nachhinein noch beschäftigt, weil es war auch gerade da, als die Kessler-Zwillinge ja gemeinsam den assistierten Suizid in Anspruch genommen haben. Und weiß nicht, wie du das siehst. Ist das egoistisch, so zu denken? Oder?
Ich denke schon. Das ist jetzt nicht böse in Richtung Ivono Leeb. Vielen Dank, dass du in unserem Podcast Gast warst. Und wir wollen gar nicht deine Ansicht schlecht machen. Das kann natürlich grundsätzlich jeder so empfinden, wie er es empfindet eben. Aber ich bin tatsächlich, als ich den Podcast abgehört habe, auch daran hängen geblieben an dieser Aussage. Habe es dann, glaube ich, auch in den Teaser reingeschrieben, weil ich schon gedacht habe, ja, ich verstehe diesen romantischen Aspekt davon. Das kann man sich auch an Hollywood-Filmen oder an irgendwas anderes denken, an Romane. So, aber gleichzeitig, weiß ich nicht, will man doch eigentlich, wenn man jemanden liebt, dass der lebt. Also das habe ich mir dann gedacht. Wenn ich jemanden, also Lebensmensch, habe ich so verstanden, wie irgendjemanden, den man liebt, mit dem man eng verbunden ist.
Ja.
Und ich möchte eigentlich überhaupt nicht, dass Menschen, die ich liebe, sterben.
Aber wie sieht das mir? Das stimmt, verstehe ich. Wobei, bei den Kessler-Zwillingen.
Ja, also die Kessler-Zwillinge, für alle, die es nicht mitbekommen haben, sind, ich weiß gar nicht so genau, woher sie eigentlich bekannt sind, eigentlich ein bekanntes Zwillingspaar, 2 Frauen, die jetzt auch ihre ganze Karriere, soweit ich verstanden habe, immer als Duo erlebt haben.
Die waren immer zusammen, man war nie verheiratet. Die sind bekannt aus den 40er Jahren, vor allem Fernsehen und Radio. Die haben gesungen und waren wirklich, glaube ich, auch international sehr, sehr bekannt. Und genau, mit 89 Jahren gemeinsam assistierten Suizid in Anspruch genommen, weil sie gesagt haben, sie wollen auch gemeinsam sterben, sie wollen gemeinsam in einer Urne begraben werden. Und ja, fand ich auch eine...
Ja, ich meine, wenn sie, das ist, also, da spielen so viele Ebenen mit hinein. Ich würde erst mal sagen, wenn man kein Zwilling ist, dann kann man sich, glaube ich, das Leben als Zwilling nicht so richtig vorstellen, weil das habe ich schon oft gelesen oder gehört, dass es da eine extrem innige Verbindung geben kann, die so über die, sag ich jetzt mal, normal menschliche Verbindung nochmal hinausgeht. Gleichzeitig waren, soweit ich es jetzt verfolgt habe, bitte korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, war da ja auch Krankheit im Spiel, oder? Sie waren ja auch krank.
Eine. Wenn ich richtig gelesen habe. Also ich weiß auch nur, was geschrieben wurde.
Und die andere war nicht krank.
So hätte ich es verstanden, ja.
Ja. Ja. Ich möchte es überhaupt nicht beurteilen, würde ich sagen, ich wünsche mir, dass die Menschen, die ich liebe, leben. Natürlich, wenn sie leiden und sie auch selbst nicht leben wollen würden, dann ist es was ganz anderes, aber ja. Grundsätzlich
nicht meinetwegen sterben, ja.
Ich erinnere mich jetzt, ist jetzt gar nicht im letzten Jahr gewesen, sondern schon im vorletzten Jahr, aber es fällt mir jetzt gerade ein bei der Vorstellung sozusagen so romantisches, idealisiertes Sterben, als ich mit der Ethikerin Alena Büchs gesprochen habe hier im Podcast, hat sie erzählt, dass sie so eine ganz romantische, bürgerlich-romantische Vorstellung vom Sterben eigentlich hat. Sie liegt quasi so gebettet im Kreise ihrer Familie, alle stehen außen rum und verabschieden sich von ihr und dann quasi entschläft sie, wie in so einem Gemälde eigentlich. Und das kann ich dann doch eigentlich besser für mich jetzt nachvollziehen, weil ich mir denke, so, also genau, ich möchte, dass meinen Lieben gut geht, dass sie auch bei mir sind, ganz klar. Und gleichzeitig möchte ich aber, dass die ruhig danach wieder ins Leben zurückgehen können und vielleicht irgendwie, was ja auch viele sagen, dann eine Trauer Feierparty machen können, um das Leben, das dann gelebt worden ist, zu feiern.
Genau, mit Dankbarkeit, ja.
Mir fällt noch was anderes dazu ein, und zwar auch wieder Helga Schubert, die mir jetzt erzählt hat, eben als ihr Mann gestorben ist, da hat sie sehr ausführlich im Podcast drüber geredet. Sie hat wirklich das bis ins Detail beschrieben, und das habe ich auch als Rückmeldung von Hörerinnen und Hörern bekommen, dass das beeindruckend war, mal so zu hören, wie das abläuft oder wie das ablaufen kann, wenn denn ein schwerkranker Mensch dann, sagen wir, in die allerletzte Lebensphase eintritt. Also sie hat die letzten Stunden mit ihm beschrieben, wie sie dann auch mit dem Hospiz-Notdienst telefoniert hat, und die hatten ihr so eine Notfalltüte gegeben und die haben sie dann angeleitet, wann sie welche Tablette ihm geben soll, und sie hat sich auch ganz strikt an diese Regeln gehalten, wann das Morphium und wann das die anderen Mittel, die da drin waren, sie ihm gegeben hat. Und gleichzeitig ist er aber in diesem Prozess, obwohl eigentlich allen klar war, sozusagen der Frau am Telefon, die sie begleitet hat, als auch der Frau Schubert selbst, dass er jetzt sterben wird, ist er nicht gestorben wieder. Wieder nicht gestorben. Und dann erst als sie überhaupt nicht mehr konnte und den Raum verlassen hat, dann ist er gestorben. Und als sie dann zurückkam, lag er da wie immer, hat sie gesagt. Er war auch warm, sie hat ihn angefasst, aber er hat nicht auf sie reagiert. Also er hat nicht mehr wie sonst, wenn sie gesagt hat, hallo oder hier bin ich, dann hat er irgendwie reagiert immer, und das hat er nicht. Und daran hat sie dann gemerkt, dass er tatsächlich gestorben ist. Es fiel mir jetzt nur...
Ja, das verstehe ich, das hört man aber doch ganz oft.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ja, das verstehe ich, das hört man aber doch ganz oft, dass die Menschen genau in dem Moment sterben, wenn die anderen gerade einen Kaffee holen gehen oder so. Und weil du meintest, du kannst diese Vorstellung was abgewinnen, dass deine Lieben um dich rum sind. Ich muss sagen, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, mir schaut jemand beim Einschlafen zu, dann könnte ich aber auch nicht einschlafen. Möchte ich gar nicht. Also.
Aber das ist auch eher so, wenn ich erinnere mich dran, so wenn man so im Zug einschläft und dann so aufwacht, sich so schnell die Sabber vom Gesicht wegwischt, dann schämt man sich so ein bisschen. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Tod hat was mit Scham zu tun. Aber wenn man sich, ich stelle mir, wenn man schon so quasi verletzlich ist und es jetzt auch irgendwie ganz offensichtlich ist, dass man irgendwie demnächst sterben wird, dann glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich dann vor meinen Lieben davor schämen würde, sondern das gäbe ja auch wahrscheinlich auch keinen Grund, ja. Aber klar.
Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich gerade dann vielleicht dann sage, jetzt kann ich schnell loslassen, wenn alle draußen sind.
Ja, genau. Und das war auch die Erklärung von Helga Schubert. Und genau deswegen ist es mir jetzt auch eingefallen nach der Beschreibung von Alena Büchs, die eben gesagt hat, sie stellt sich das so vor, wie sozusagen ein bürgerliches Gemälde im 19. Jahrhundert. Ja. Dass das wahrscheinlich auch gar nicht gehen würde, weil man dann eben derjenige dann versucht, mit aller Kraft noch da zu bleiben. Und weil er eben auch vielleicht die Liebe so stark ist, dass man sie irgendwie räumlich ein wenig entfernen muss, damit man dann lassen kann.
Siehst du, das erinnert mich jetzt wieder irgendwie aber auch daran, also ich hatte eine oder eigentlich mehrere auch spannende Folgen, die sich so mit dem Tod in der Vergangenheit oder in der Geschichte beschäftigt haben. Ich dachte nur gerade an Sterben vor Publikum oder Gebären vor Publikum an die Habsburger. Ich hatte eine sehr spannende Folge, fand ich, die mich auch in die Kapuzinergruft geführt hat und wo ich wirklich sehr viel gelernt habe über diese früheren Sterbe, also nicht nur die Sterberituale, sondern natürlich vielmehr die Begräbnisrituale und Zeremonien und ja, die Habsburger, die dann nach dem Tod gedrittelt wurden, zerstückelt wurden, Herz wurde rausgenommen, Eingeweide rausgenommen und nur der Körper noch beerdigt. Ich habe da auch eine Führung im Vorfeld als Vorbereitung zum Podcast bekommen. Das fand ich sehr spannend, diese
Beerdigung. Also die Habsburger, ja. das österreichische Kaiser-Königshaus, das ja jetzt auch gerade wieder in allen Medien war, weil ein alter, manche sagen Familienschatz, andere sagen Staatsschatz gefunden wurde in einem Schließfach, also eine Familie, die bis heute für Legenden und auf jeden Fall auch für Unterhaltung sorgt und die gleichzeitig eben ja die Wiener Innenstadt, wo du lebst, ja prägt wie wahrscheinlich niemand jemals sonst irgendwie das könnte. Und da liegen die, das fand ich auch wirklich faszinierend, als ich die Folge gehört habe, da liegen eben ja viele Leute aus der Familie in Zinn, war das Zinn? Zinnsärgen? Und die werden eben dort, werden die, kannst vielleicht, wenn du dich noch erinnerst, nochmal erzählen, werden sie dort im Ganzen hineingelegt oder gibt es irgendeine Vorbereitung?
Herz, also die Eingeweide und Herz entfernt und dann schon so eine Art Einbalsamierung, aber dann werden die, ich glaube, erst in einen Holzsarg und dann in einen Zinnsarg. Und diese Zinnsärge, aber dass die rosten, weil ja doch Körperflüssigkeit austritt. Und so hatten die dann immer wieder Probleme, genau, mit tropfenden Särgen. Nicht nur den historischen, sondern auch denen, die jünger verstorben sind. Also ich glaube, die letzte Beerdigung war, ich weiß es nicht mehr, aber ist noch nicht so lange her. Es ist wirklich bei mir in der Nachbarschaft. Und immer, wenn ich jetzt vorbeigehe an der Kapuzinergruft, dort liegen diese Körper, denke ich, ob ich ein bisschen Leichengeruch rieche. Tue ich natürlich nicht mehr aus der Nase und aus dem Kopf.
Was mir an dieser Folge nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist so ein bisschen was so auf den zweiten Teil unseres Podcasts Untertitels einzahlt, also die Frage nach dem Sinn des Lebens, dass dieser alte Glaubenssatz, dass der Körper des Königs gar nicht Eigentum des Königs ist. Ja, sozusagen, dass es der König hat eine Rolle zu erfüllen und das wird ja da wahnsinnig deutlich. Also sozusagen der Sinn des Lebens des Königs ist nicht einfach er selbst zu sein, sondern da ist es eben etwas über ihn, überirdisches, letztendlich von Gottes Gnaden haben die sich ja auch alle verstanden zu sein. Ja. Und absolut. Das wird da sehr deutlich, dass sie da eben nicht mal normal beerdigt werden können, dann werden ihre Herz wird irgendwo hingelegt und
Das stimmt. Ja, das fand ich auch ganz faszinierend, dass man eben auch mit dem Tod noch ein Statement setzen muss. Aber es hat mich natürlich als evangelische Pfarrerin wieder sehr berührt, dass Josef II., das war der Kaiser, der in Österreich die evangelische Kirche zugelassen hat. Der hat es anders gesehen, zum Beispiel als seine Mutter. Seine Mutter war Maria Theresia und die hat überhaupt den pompösesten Sarkophag ever und wollte ihre Macht dann nochmal demonstrieren oder es wollte sicher auch ihr Umfeld, aber ihr war es wichtig, sie hat denen einen Auftrag gegeben zu Lebzeiten. Und Josef II. Hat gesagt, so mache ich das nicht, ich möchte in einem schlichten Holzsarg bestattet werden. Und es war dann nicht nur ein Holzsarg, sondern auch wieder ein Zinnsarg, aber wirklich ein ganz, ganz schlichter. Und eben dieses, dass du nochmal was über dich aussagst, wie du deine letzte deine letzte Ruhe inszenierst.
Ist aber auch eigentlich ein bisschen, hat auch wieder zwei Seiten, weil, ach Gott, wir müssen immer so viel über uns aussagen, damit kann auch mal Schluss sein. Irgendwann spätestens vielleicht, wenn man dann diese Erde verlässt, dann möchte man auch jetzt einfach nicht mehr über sich irgendwas aussagen, sondern da muss auch mal Schluss sein.
Ja, das können wir als Normalsterbliche sagen, aber die Kaiser muss.
Die Kaiser, ja, die haben keine Wahl. Die müssen, es gibt ja auch auf Netflix, das ist, glaube ich, diese aktuelle Serie über Sissi. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die ist so eine deutsch-österreichische Produktion, sehr aufwendig mit tollen Kostümen. Und ich oute mich jetzt hier als absoluter, zumindest was Sissi das Serien- und Filmgucken betrifft, Royal-Fanatic. Ich bin auch, wir haben in unserem Wohnzimmer so zwei große Kissen von der Queen noch. Die haben wir da mal im Buckingham Palace Shop gekauft. Also sozusagen, das fasziniert mich alles. Und deswegen habe ich die Serie auch sehr gerne geguckt. Und es ist wie sowohl bei den ganzen Serien über die Queen und über die englische Royal Family, als auch in dieser Serie immer so ganz deutlich, dass das, was ich eigentlich am Leben schätze und auch meinen Kindern weitergeben möchte, sozusagen, dass man versuchen sollte, seine eigene Individualität auch ausleben zu können und jemand zu sein, dass das alles natürlich überhaupt nicht möglich ist, sondern dass es gesellschaftliche enge Grenzen gibt, in denen diese Royals leben müssen.
Absolut.
Wenn auch die natürlich golden sind.
Trotzdem, ja. Ich möchte keine Prinzessin sein.
Mir fällt noch eine Sache ein, beziehungsweise ich habe mich noch im Vorfeld von diesem Podcast an eine Sache besonders erinnert und wollte sie dir nochmal erzählen. Und zwar war das Gespräch mit Martin Mosebach, ein sehr renommierter deutscher Schriftsteller, Büchnerpreisträger, der erzkatholisch ist und von sich selbst auch gesagt hat am Anfang des Podcasts, er findet es überhaupt nicht verwerflich, wenn man ihn reaktionär nennt, sondern er sieht sich selbst auch als reaktionär an und hat also wirklich auch viele Positionen vertreten, die ich innerlich überhaupt nicht teilen kann, aber es macht mir sehr viel Spaß und sehr viel auch intellektuelle Anregung gegeben, mit ihm mich zu unterhalten. Und er sagte eben einen Satz, auf den bin ich jetzt auch nochmal gekommen, weil es da auch Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen zu gab, die dann extra geschrieben haben, nachdem sie den Podcast gehört haben, weil er eben gesprochen hat über den Wert des Lebens und dass der christliche Glaube bei ihm, der katholische Glaube, der eben sagt, ja, dieses, ich nehme den Tod an als ein Geschenk Gottes, der ist deswegen für ihn auch so stark, weil er ausdrückt, dass egal wie kurz das Leben war, es hat seinen Wert gehabt. Und wer ist er, dass er jetzt sagen würde, ein kurzes Leben von einem Säugling sei etwas anderes als ein langes Leben, als etwas weniger Wertvolles gewesen. Das ist, wir natürlich so leben, also in unserem Alltag so leben, als wäre ein langes Leben was wir unbedingt mit absolutem Wollen haben wollen, natürlich für uns und auch für unsere Lieben, aber das sagen, wie sagt man, subspecie aeternitatis, sozusagen aus der Perspektive der Unendlichkeit gesprochen, der Ewigkeit gesprochen, ist natürlich
ein
Einsfeld.
Ja. An den Satz kann ich mich auch wahnsinnig gut erinnern. Den fand ich sehr berührend und bewegend. Und ja, du weißt ja um meine kranke Tochter, die jetzt aber immerhin schon 12 wird. Aber genau, dass der Wert eines Lebens nicht von der Länge abhängt, weiß man. Aber es ist schön, wenn es jemand nochmal so verbalisiert.
Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal auf meinen Zettel geguckt, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Ist der Tod ein Geschenk? Das hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wir können doch den Tod nicht als Geschenk ansehen. Stellen Sie sich doch vor, ein Kind stirbt, das ist doch kein Geschenk. Und dann hat er gesagt, natürlich würde er auch den Tod eines Kindes wahnsinnig betrauern und er würde überhaupt nicht oder nur sehr, sehr schwer darüber hinwegkommen. Aber gleichzeitig würde er eben die Erfüllung des Lebens, die der Tod ja ist, und das ist ja eben eigentlich das Denkmodell der Tod, als Erfüllung des Lebens, das müsse er ansehen, auch wenn es ein Kind sei. Und das hat ist dann innerlich irgendwie abgespalten von dem, dass man natürlich trotzdem denkt, dieses Leben hätte noch länger gehen sollen.
Ja.
Also sehr streitbar, aber hat eine innere Logik, diese Aussage.
Finde ich auch. Und Barbara Pachel-Eberhardt als Mutter hat genau das gesagt und hat gemeint eben, dass ihre Kinder ein erfülltes Leben hatten und ein gutes Leben. Und das war, das war in sich trotzdem irgendwie abgeschlossen. Also das, auch wenn es natürlich viel zu kurz war, aber das passt da genau rein. Dass sie gesagt hat, es war ein gutes Leben, es war gut so, wie es war.
Hast du noch ein Highlight aus diesem Jahr?
Beeindruckend als Person und als Unikat war der Gerichtsmediziner Christian Reiter. der bei uns im Podcast war. Genau, der hat in seiner Karriere über 10.000 Leichen obduziert und auch sehr viele historische Fälle gelöst, sehr viele Mordfälle gelöst. Und er hat einfach so wahnsinnig bildlich und anschaulich aus seiner Praxis gesprochen. Das fand ich interessant. Zum Teil natürlich schon auch, also eklig. Aber er meinte ja immer, es ist nichts eklig. Auch Maden sind nicht eklig, auch verweste Körper sind nicht eklig. Das sind einfach biologische Prozesse. Also für ihn ist gar nichts eklig. Das hat mich fasziniert. Und was mich auch wieder berührt hat, war doch, dass er gesagt hat, was für ihn wichtig war, die Menschenwürde an sich und zu wissen, dass vor ihm ist ein Mensch. Aber er hat gesagt, sobald er was wusste oder ihm ein Schicksal bekannt war, war es für ihn sehr viel schwieriger, professionell zu bleiben. Und das, ja, das hat mich irgendwie fasziniert, weil mein Zugang als Pfarrerin natürlich ein ganz anderer ist. Jetzt schneide ich auch keine Körper auf. Aber er meinte, dass vor allem ihm eine Sache so in Erinnerung geblieben ist, als er damals beim Tsunami vor über 20 Jahren in Indonesien war und dort ganz viele Leichen obduziert hat. Da hat er einen Vater getroffen, der auf der verzweifelten Suche nach seinem kleinen Kind war. Hat ihm beschrieben, wie dieses Kind aussah und wollte nur wissen, wo es verblieben ist. Und er hatte dann dieses Kind wirklich leider eben unter den Toten dann und musste es obduzieren. Und dass ihm das so wahnsinnig schwer gefallen ist und er dieses Bild auch nie wieder losgekriegt hat.
Ich habe mich an diese Folge erinnert, als ich vor gar nicht jetzt langer Zeit, ich glaube vor einem Monat ungefähr, bei einem Abendessen war und am Tisch saß mit einer Bauchchirurgin. Ich weiß nicht, ob das jetzt der perfekte technische Begriff ist, jedenfalls eine Chirurgin, die ja ganz viel am Bauchbereich arbeitet. Und da habe ich mit ihr über ihre Arbeit gesprochen und sie meinte eben, sie muss immer ausblenden, dass das ein Mensch ist. Also sie blendet ganz aus, was das ein Mensch ist, erinnert sich komplett an alles, was sie gelernt hat und will perfekt technisch arbeiten. So eine Chirurgie ist ja ein sehr, sehr kompliziertes Handwerk letztendlich auch. Also ich will es jetzt damit nicht schlecht machen, sondern im Gegenteil, man braucht da wahnsinnige handwerkliche Fähigkeiten. Aber das könne sie eben nur, wenn sie nicht daran denkt, dass das jetzt ein Mensch ist, den sie aufschneidet. Ja? Mhm. Und diese Aussage, auch wenn ich sie verstanden habe, hat mich auch irgendwie ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann dachte, möchte ich von jemandem operiert werden, der mich quasi nicht als Mensch ansieht? Das habe ich sie dann auch gefragt, aber sie meinte dann nein, das sei normal, das würde quasi nur in diesen professionellen Modus hineinversetzen, das will ich auch gar nicht anzweifeln, aber ich muss schon trotzdem sagen, so dieser Denkmodus, da ist ein Mensch, aber ich spiele oder begebe mich gedanklich in die Position zu sagen, das ist kein Mensch, die hat auch für mich irgendwie was Gruseliges.
Kann ich verstehen, umgekehrt, wenn es dabei hilft, sich zu konzentrieren und eben nicht Emotionen hochkommen zu lassen, dann begrüße ich es. Also mir hat mal wieder eine Herzchirurgin erzählt, Kinderherzchirurgin nämlich, dass sie, seit sie selbst Kinder hat, keine Kinderherzen mehr operieren kann, weil sie zu emotional ist. Und dann finde ich es auch wieder gut, das zu sehen. Wenn man sich aber Techniken entwickelt, um das auszublenden, dann ist es mir lieber, wenn die hervorragende Kinderherzchirurgin das auch bleibt, auch wenn sie Kinder hat. Dann soll sie meinetwegen denken, sie operiert hier gerade einen Hund, keine Ahnung. Aber ich verstehe, was du meinst, aber denke trotzdem, ich begrüße es, wenn die Menschen ihre Arbeit professionell machen, egal was sie dann dabei denken.
Das stimmt natürlich. Und allein die Zahl, die du gerade nochmal genannt hast, und an die ich mich auch noch sehr gut aus diesem Podcast erinnere, über 10.000 Leichen, das ist einfach so schier unvorstellbar. Man denke nur an so ein mittelmäßig gefülltes Fußballstadion und denke sich, diese Anzahl an Menschen hat Herr Reiter da quasi aufgeschnitten.
In welchem Zustand auch immer. Ja. Also ja.
Da muss man dann dankbar sein, dass es solche Menschen gibt, weil diese Arbeit ist ja auch wichtig. Erstens, weil sie manchmal dabei hilft, Kriminalfälle zu lösen. Andererseits Krankheiten erkennen kann, überhaupt vielleicht auch nur die Frage lösen kann, die sich Hinterbliebene stellen, warum ist die Person gestorben? Also das ist, muss man dankbar sein, dass jemand bereit ist, in seinem Leben 10.000 Leichen aufzuschneiden.
Genau, und dann noch mit Lust am Abend das Steak zu essen. Ich weiß nicht.
Ja, man könnte denken, dass man dann Vegetarier wird, aber das... ist so wahrscheinlich so ähnlich wie mit dieser Chirurgin. Also wenn man es halt dann ausgeblendet hat, dann sind das eben zwei verschiedene Welten, in die es auch keine so richtige Überschneidungen gibt.
Ja,
das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil das wäre ja nun wirklich furchtbar, wenn man dann beim Steak irgendwie eine gedankliche Verbindung zu dem Menschen, den man aufgestellt hat, weil das ist ja auch irgendwie was anderes.
Aber in jedem Fall finde ich, war das ein wirklich spannendes Jahr, und sich auf so viele unterschiedliche Weisen mit dem Tod zu beschäftigen.
Mir ist noch auf jeden Fall in Erinnerung auch dein Gespräch mit Roshad Madani. Denn vor allem ein Gedanke daraus, denn den habe ich auch mehrmals gedacht danach, die Erkenntnis letztendlich, die sie hatte, zu einem Zeitpunkt ihres Lebens, dass man sich auch zu viel mit dem Tod beschäftigen kann. Das ist ja auch was vielleicht für Menschen wie uns, die sich damit auch viel beschäftigen, man sich vielleicht nochmal so ein bisschen heilsam auch auf sich wirken lassen sollte. Man kann sich auch zu viel damit beschäftigen. Für uns geht das jetzt vielleicht nicht, aber für sie galt das offenbar, weil sie gemerkt hat, die Schauspielerin hat dann im Zuge ihrer, weil ich es verstanden habe, Schauspielausbildung so eine Art Sterbeübung gemacht. Und hat dann gemerkt, dass sie überhaupt nicht damit klarkam, obwohl sie ja eigentlich dachte, sie wäre wahnsinnig gut darauf vorbereitet, weil sie schon seit Jahren sich immer mit dem eigenen Tod und dem Tod ihrer Lieben und so weiter beschäftigt. Und dann gemerkt hat, nee, das war letztendlich auch so eine Art Überachievement, ja. Also ja, sie hat es zu weit getrieben.
Genau, das hat sie auch gesagt, sie hatte eine richtige Obsession zum Thema Tod und fand alle anderen Menschen eigentlich komisch, dass sie sich so wenig mit dem Tod beschäftigen. Und das hat sie schon zur Außenseiterin gemacht. Und genau bei dieser Theaterübungen hatte sie dann einen kompletten Nervenzusammenbruch und das war für sie dann tatsächlich so der Moment, in dem sie gedacht hat, okay, eben es gibt ein zu viel und es muss ein gesundes Maß sein, ja.
Das kann man sich eben auch nochmal auf sich wirken lassen im Bezug auf diese ganze, ja oft auch ein wenig im kulturpessimistischen Unterton vorgetragene Idee, dass die Moderne oder die Spätmoderne oder wo auch immer wir uns gerade befinden, den Tod verdrängt. Ja, es mag sein, aber ein bisschen Verdrängung ist auch nicht schlecht. Man muss auch nicht immer an den Tod denken.
Zumindest nicht obsessiv, ja.
Also du bist
aber dir geht's noch gut,
du
oder?
Du sagst doch, man muss immer dran denken.
Ja, aber dir geht's gut damit, oder? Du machst ja schließlich auch beruflich hier die Beschäftigung mit dem Tod.
Ja, ich beschäftige mich ja auch noch, Gott sei Dank, mit anderen Dingen. Also es ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Und im Podcast geht es ja auch nicht nur um den Tod, sondern oft um den Sinn des Lebens. Es geht um die Biografie der Leute. Es geht um den Glauben. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber es geht ja dann oft auch um den Glauben, um die Religiosität der Leute, was sie für eine Hoffnung haben, was sie für eine Vorstellung davon haben, wer man so ist, was die eigene Identität ausmacht. Und all das. Also ich brauche diese Themen schon, damit mir das Thema nicht nur irgendwann zu viel wird, sondern auch damit es mir, ja, keine Ahnung, zu sehr auf der Seele drückt oder so, wenn ich jetzt mich wirklich nur so ein Undertaker, so ein Bestatter, der so in meinen schwarzer Kleidung rumläuft und auf dem Friedhof rumläuft, das so sehe ich mich jetzt nicht. Da würde ich, glaube ich, dann doch irgendwie lieber versuchen, Surflehrer zu sein. Mhm. Du tendierst zur Bestatterin.
Nein, aber ich finde schon, also für mich verliert der Tod an Schrecken, je mehr ich mich damit beschäftige. Ich glaube, das hatte ich dir erzählt, dass ich persönlich jetzt, also in meinem privaten Umfeld im Moment auch mit dem Thema Tod sehr konfrontiert bin. Meine Schwiegermutter, die ist 92 und die, also es ist immer schwierig zu sagen, ob sie jetzt gerade auf ihrem letzten Weg ist oder nicht, aber es geht ihr wirklich gesundheitlich nicht gut. Sie ist jetzt schon seit Wochen im Krankenhaus. Sie selbst geht eher davon aus, dass sie das Krankenhaus nicht verlässt. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, so ein Schwebezustand, wo wir nicht wissen, wird es nochmal besser werden oder nicht, geht es auf den Tod zu. Also diese Unsicherheit macht schon auch viel mit uns aus. Aber ich finde es ganz schön, dass ich es schaffe, mit ihr über den Tod zu reden. Und das schaffe ich sicher auch deswegen besser, weil ich es beruflich jetzt so häufig tue. Und ja, eigentlich da auch uns gut vorzubereiten. Also das hat was Schönes. Und sie ist dem Tod schon begegnet. Auch das fand ich sehr faszinierend. Also da war sie eigentlich schon fast so weit, dass auch die Ärzte gesagt haben, naja, jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Und sie sah schon sehr, sehr schlecht aus. Und ich bin am nächsten Tag ins Krankenhaus gekommen und ihr Zimmer war leer. Ich dachte eigentlich, sie ist vielleicht jetzt verstorben. Aber dann haben mir die Ärzte gesagt, nein, sie ist gerade bei einer Untersuchung, weil es ihr plötzlich so gut geht. Ja, weil sie unbedingt wieder essen wollte und so. Und dann kam sie auch und hat mir erzählt, dass in der Nacht der Tod da war. Und sie hat ihn gespürt und er war dunkel und er war kalt und er wollte sie mitnehmen und sie haben gerungen, aber sie wollte noch nicht mit. Sie hat einfach echt noch Lebenswillen. Sie haben wirklich scheinbar gekämpft, also sie war ganz blutig gebissen auch. Und seitdem geht's wieder bergauf. Unsere ältere Tochter, die ist ja immer mit in den USA und die kommt aber in einigen Tagen nach Hause für 2 Wochen zu Besuch. Und ich bin mir sicher, dass sie auf jeden Fall auch das noch abwarten will. Insofern sehr spannend eben, dass man vielleicht auch doch sehr viel mitentscheiden kann, wie man stirbt, wenn man die Möglichkeit hat, also wenn es da so ist. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen wollte. Es hilft mir sehr bei meinem eigenen Umgang mit dem Tod, dass ich beruflich auch mit dem Tod zu tun habe.
Ich musste gerade mir vor meinem imaginären Auge vorstellen, wie es wohl wäre, ist, mit dem Tod zu kämpfen. Also ich meine, man kann sich das ja in verschiedenen Situationen vorstellen. Das ist jetzt eine spezielle Situation, die deine Schwiegermutter hatte im Krankenhaus, krank. Es kann ja auch irgendwie, weiß ich, unterwegs durch einen Unfall, man will sich auch gar nicht vorstellen, im Krieg kämpfen ja auch Menschen mit dem Tod in vieler Hinsicht. Aber ja, das ist, wenn man Entschuldigung, noch eine Sache, ist es was auf uns ja irgendwie alle zukommt. Man kann sich dann vielleicht entscheiden, will ich kämpfen oder sage ich jetzt, ach komm, jetzt bin ich 89, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen, ich lasse es sein.
Keine Ahnung. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich habe so ein Bild im Kopf, das aber auch ganz diffus ist, aber Jakob am Jabok. Du weißt, Jakob ringt mit Gott und sie kämpfen wirklich. Und ich habe da in meinem Kopf eine Vorstellung dazu und irgendwie sehe ich meine Schwiegermutter in dieser Situation, wie sie ringt mit diesem übermächtigen Gegenüber.
Für all die es nachlesen wollen, die Geschichte von Jakob, der mit Gott am Jabok ringt
und gewinnt.
Und kann man nachlesen im ersten Buch der Bibel, im 32. Kapitel. Ja, vielen Dank, Julia, für das Gespräch und die kleine Rekapitulation der vielen Gespräche, die wir im Laufe des Jahres über den Tod und den Sinn des Lebens hatten und eben eigentlich auch über den Glauben. Das könnte man noch mit in den Podcast-Untertitel eigentlich mal mit aufnehmen, weil darum geht es eigentlich dann auch an ganz, ganz vielen Stellen. Und jetzt ist zwar, wenn der Podcast online geht, Silvester schon vorbei und dann sagt man nicht mehr so Prost Neujahr, aber sozusagen man kann sich ja noch ein frohes neues Jahr wünschen, Anfang des Jahres, also ein frohes neues Podcast-Jahr mit vielen guten Gesprächen.
Danke, das wünsche ich dir auch. Ein schönes, gutes Podcast-Jahr.
Das war über das Ende, Folge 54. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.